Free FM. Tod in Ulm.
Wir laden Sie ein zur Lesereihe des Kriminalromans von Adi Hübel.
Die Autorin liest selbst.
Wir senden dienstags und freitags um 10.30 Uhr im Vormittagsprogramm jeweils eine Episode. Heute hören Sie die 24. Folge von Tod in Ulm, dem Kriminalroman von Adi Hübel. Was bisher geschah? Kiki Wunder, eine junge Kriminalassistentin aus Berlin, ermittelt mit ihrem Kollegen Fritz Federle in einem Mordfall im Ulmer Stadtteil Söflingen. Nachdem Kiki am Abend nach einem Opernbesuch ihre wunderbaren Gefühle für ihren Kollegen Fritz entdeckt hatte, erinnerte sie sich an den unangenehmen Verlauf ihrer letzten Beziehung. Dennoch hat es in dieser Nacht tief und fest geschlafen.
Die Vorfreude trieb Kiki aus den Federn. Sie konnte sich nicht erinnern, was sie geträumt hatte. Es musste jedenfalls etwas Schönes gewesen sein, denn sie fühlte sich pudelwohl, als sie ihre kleine Morgengymnastik absolvierte. Heute hatte sie es nicht besonders eilig, denn sie war früh aufgestanden. Sie musste etwas frühstücken, das war absolut wichtig. Sie wollte nicht mit knurrendem Magen neben Federle sitzen. Als sie die Terrassentüre öffnete, strömte ihr der helle Tag entgegen. Sonne, 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 was konnte es Besseres geben? Frühstücken war besser gesagt als getan. Sie beschloss, in die Bäckerei um die Ecke zu gehen. Zunächst holte sie sich in der gut sortierten Schreibwarenhandlung noch die Ulmer Allgemeine Zeitung. Mal sehen, was sie über die Pressekonferenz zu sagen hatten. Im Stehcafé saß schon am frühen Morgen eine Runde Frühaufsteher und genoss die frischen Semmeln. Kiki nahm einen Kaffee und eine beschmierte Herrensemmel. Als sie merkte, dass ihr Magen noch nicht zufrieden war, genehmigte sie sich noch eine der frisch gebackenen Butterbrezeln. Der Kaffee war gut und Brötchen und Brezel waren dick beschmiert. Sie musste aufpassen, die Zeitung nicht mit den Butterfingern zu beschmutzen. Interessant, was die Presse so aus den Fakten machte. Sie selbst war tatsächlich auf einem großen Foto und sah ganz gut aus zwischen der Maus und dem Erdhörnchen. Interessiert überflog sie den Artikel. Die Presse schob jetzt alles nach Norddeutschland. Die Einheimische wenigstens. Dort würde man die Täter sicher fassen. Von ihr selbst war die Rede als einer aparten, jungen, neuen Kraft im Ulmer Präsidium, auf die man wohl große Hoffnungen setze, sonst hätte sie nicht als Kapazität mit dem Leiter der Sonderkommission Strudel und dem Staatsanwalt auf dem Podium gesessen. Sie habe liebenswürdig und kompetent der Presse Auskunft erteilt. Weshalb sie nicht auch noch ihre Kleidung beschrieben und ihr genaues Aussehen? Dieser Artikel reichte Kiki voll auf. Auf weitere Pressestimmen konnte sie gerne verzichten. Sie überlegte, ob sie etwas Proviant auf die Reise mitnehmen sollte. Oder würden sie in einer Raststätte einen kurzen Stopp einlegen? Oma Lilli hatte vor ihrer Abreise aus Berlin zu ihr gesagt, iss gut und ausreichend, damit du bei Kräften bleibst in deinem stressigen Job. Na also, sagte sie sich, nehme ich doch eine Butterseele und eine Brezel mit. Die können wir ja dann teilen. Vor allem aber brauchte sie noch ein paar Fläschchen mit Wasser. Zwei kleine würden genügen. Sie merkte, dass sie schon für Federle mitplante und ärgerte sich darüber. Was war das denn jetzt? Hatte sie schon Muttergefühle, bevor sie mit diesem attraktiven Mann überhaupt im Bett gewesen war? Ja, wenn Frauen zu sehr lieben. Es war nicht zu fassen. Was geht es mich an? Fragte sie sich säuerlich. Ob dieser Mensch etwas zu essen und zu trinken hat, soll er doch selbst für sich sorgen. Die Seele und die Brezel hatte sie für sich gekauft. Die Fahrt würde einige Stunden dauern und sie würde alles alleine aufessen. Auf der anderen Straßenseite hatte die italienische Eisdiele eben ihre Türe geöffnet. Kiki dachte sehnsüchtig an das leckere Eis, das sie hier schon geschleckt hatte. Sobald sie wieder zurück war, wollte sie hier vorbeigehen und vielleicht mit Fritz einen gemütlichen Cappuccino trinken und natürlich ein Spaghetti-Eis essen. Das mochte sie am liebsten. Jetzt musste sie sich zurückhalten und sich selbst unmissverständlich klarmachen, dass um 8.30 Uhr morgens die Zeit für ein Eis noch nicht gekommen war. Als sie nach Hause kam, wollte sie schon bei Frau Zimmermann klingeln, um sie auf ihre Rolle als wichtige Informantin aus Höflingen, wie der Untertitel des Artikels heute lautete, hinzuweisen. Dann kam es ihr doch noch zu früh vor, die alte Dame möglicherweise aus dem Bett zu holen. Sie hatte die Ulmer Allgemeine Zeitung abonniert und würde schon wissen, wer mit dieser Informantin gemeint war. Federle und sie wollten sich im Hof des Präsidiums treffen. Kiki schnappte sich ihre schon gepackte Reisetasche, verstaute sie auf dem Gepäckträger und trat in die Pedale. Im Hof des neuen Baus schaute sie sich um, ob sie Federles Privatwagen erspähen könnte. Suse hatte doch gestern von einem Porsche gesprochen, aber außer diversen Dienstfahrzeugen sah sie weder einen Porsche noch sonst ein privates Auto. Also stellte sie ihre Tasche erst einmal bei der Kollegin im Empfangsraum ab. Federle saß an seinem Schreibtisch, als Kiki die Türe zu seinem Büro öffnete. »Hallo, schöne Reisegefährtin«, begrüßte er sie mit einem warmen Lächeln und stand auf. Es sah ganz danach aus, als wolle er die am Vorabend begonnene Nähe wiederherstellen. Irgendwie mochte sie das nicht hier in der Dienststelle, wo jeden Augenblick jemand hereinplatzen konnte. »Ich muss noch nach meinem Garten schauen«, bremste Kiki, »und die weitere Pflege organisieren. Bis gleich.« Suse wollte wissen, wie der gestrige Abend verlaufen war. Scheinheilig wehrte Kiki ab. Kein Kommentar. Obwohl die Kollegin sichtlich enttäuscht war, übernahm sie es, täglich nach Kikis Pflanzen zu schauen. Sie versprach es hoch und heilig und schwor sogar bei ihrer Freundschaft, alles für sie zu tun. Sie wollte sogar mit ihnen sprechen. »Ich schwätz ein bisschen Schwäbisch mit denen«, ärgerte sie Kiki noch, »und dann blüht dir. Du wirst sie nicht wiedererkennen, wenn du zurückkommst.« »Leider verstehen sie kein Schwäbisch und dein Breites schon gleich gar nicht. Aber du kannst es ihnen ja in der Zwischenzeit beibringen. Viel Vergnügen dabei.« Und fort war Kiki. »Im Gegenteil, dir wünsche ich viel Vergnügen«, rief Suse ihr nach, und hätte Kiki sich noch einmal umgesehen, hätte sie bemerkt, wie ihre Kollegin hinterhältig lächelte. Zusammen gingen die beiden Dienstreisenden die breite Mitteltreppe hinunter. Federle hatte sein Gepäck wohl schon im Auto gelassen. Ganz selbstverständlich griff er sich Kikis schwere Reisetasche und zog sie mit sich in Richtung Rathaus. »Wahrscheinlich kennst du die teuerste Tiefgarage der Republik unter den Gebäuden der Neuen Mitte noch nicht. Du als Radfahrerin hast darin ja nichts zu suchen, aber du musst sie dir einmal genau anschauen. Ein kleiner Palast mit einem roten Teppich für alle autofahrenden Bürger.« »Und Bürgerinnen«, konnte sich Kiki nicht verkneifen, ihn zu berichtigen. »Na klar«, Federle sah sie etwas verwundert an, »es gibt sogar eine ganze Reihe von reservierten Parkplätzen, extra für Frauen, wenn du also mal ein Auto hast.« Sie waren bei einem schicken roten Auto angekommen. Tatsächlich, es war ein Porsche. Ein altes Modell zwar, aber doch ein superschneller Wagen. Kiki war noch nie in einem solchen Schlitten gesessen und freute sich irgendwie auf das Erlebnis. Jetzt sollte sie also mit 160 Sachen über die Autobahn brettern. Mal sehen, ob ihr das gefiel. »Die Mitfahrgelegenheit kostet allerdings eine kleine Mautgebühr.« Federle hatte ihre Tasche verstaut, nahm ihr Gesicht zwischen seine Hände und küsste sie hingebungsvoll auf den Mund. »So, jetzt kannst du einsteigen. Die Maut war ganz köstlich.« Der Kollege war ein umsichtiger Fahrer und die erste halbe Stunde auf der Autobahn schwiegen sie beide. Kiki spürte noch den Kuss und Fritz konzentrierte sich auf den Verkehr. Es fühlte sich schon merkwürdig an, in einem so schnellen Auto zu sitzen. Kiki spürte die Beschleunigung im ganzen Körper, wenn Fritz überholte. Sie war sich nicht so ganz klar darüber, ob es ihr gefiel oder ob es ihr eher unangenehm war. Etwas langsamer wäre ihr schon lieber gewesen. Dann begannen sie, sich zu unterhalten. Ihr Fall beschäftigte sie und Kiki holte einige Unterlagen vom Rücksitz. Sie gingen die Fakten noch einmal durch, vor allem auch die Berichte aus den beiden Städten im Norden. Es sah tatsächlich so aus, als wären die gesuchten Männer in Nordhorn ansässig. Identifiziert waren sie noch nicht. Sie waren von den Kollegen dort nicht angetroffen worden. Kiki schlug vor, doch an der Raststätte, auf der die persönlichen Gegenstände des Toten gefunden worden waren, anzuhalten und einen Kaffee zu trinken. Sie sahen sich das Gelände an und fragten nach dem entsprechenden Mitarbeiter. Leider war dieser im Augenblick nicht vor Ort, aber seine Kollegen wussten alle Bescheid und berichteten ausführlich über die Umstände des Fundes. »Haben Sie denn die Täter schon gefasst?«, wollte eine der Kellnerinnen wissen. »Der Fall hat ja wirklich großen Wirbel verursacht. Sogar in unserem Käseblatt stand etwas darüber. Und den Artikel im Stern mit den vielen Fotos haben wir natürlich auch gelesen. Die Reporter waren sogar hier und haben Bilder gemacht.« Federle gab Bescheid, dass sich die Spuren inzwischen vervielfacht hätten und der Fund an ihrer Raststätte natürlich ein Meilenstein in der Aufklärung sei. Etwas Neues war bei ihrem Stopp nicht herausgekommen, aber der Kaffee war gut und ein leckeres Croissant hat es auch gegeben. Als sie gingen, sah die Kellnerin ihnen nach und Kiki kam sich super sportlich vor, als sie ihre langen Beine elegant in den roten Sportwagen schwang. Beide vermieden es, über das Nächstliegende zu sprechen, über sich selbst und ihre angebahnte Beziehung. Irgendwann begann dann Federle von seiner Herkunft im Norden zu erzählen. Seine Eltern waren tatsächlich aus Wangen im Allgäu nach Kiel gezogen. Sein Vater hatte dort eine Stelle in der Verwaltung einer Werft bekommen und seine Mutter war mitgegangen. Er selbst liebe die See, wie er sagte, und das bergige Allgäu mit dem wunderbaren Bodensee gleichermaßen. Und den schwäbischen Dialekt, den liebe ich auch. Den habe ich vorwiegend von meiner Mutter gelernt, aber auch von meiner Großmutter. Bei der habe ich oft meine Ferien verbracht. Wenn ich diese Sprache doch etwas besser verstehen würde. Kiki berichtete von ihren Schwierigkeiten und bat Federle, bei ihrem Zusammensein auf dieses Kauderwelsch, wie sie es nannte, zu verzichten. Federle protestierte zwar dagegen, versprach jedoch, sich in ihrer Gegenwart zurückzuhalten. Irgendwann schloss Kiki die Augen. Sie war müde von der kurzen Nacht und döste etwas vor sich hin. Kurz nach 1 Uhr holte sie dann den Reiseproviant aus ihrem Rucksack. Natürlich teilte sie mit Fritz großzügig ihr geputtertes Gepäck. Leider hielten die halben Stücke nicht sehr lange vor und sie beschlossen, noch einen Halt einzulegen und etwas zu essen. Gegen 16 Uhr kamen sie dann in Nordhorn an. Eine schöne Stadt war das. Diese mit roten Ziegeln gebauten Häuser hatten etwas Besonderes und gefielen Kiki ausnehmend gut. Die Kollegen von der dortigen Polizeistation hatten sie schon erwartet und empfingen sie sehr interessiert. Sie begutachteten Kiki ziemlich genau. Merkwürdig, dachte Kiki, dass sich die Menschen, die zusammenarbeiten, oft so ergänzen. Die beiden Kollegen, die da vor ihnen saßen, erinnerten sie an ein Plakat, das sie vor kurzem erst in Ulm in ihrem bevorzugten Copyshop in der Hafengasse gesehen hatte. Dick und doof, dachte sie amüsiert, als sie die beiden Männer vor sich betrachtete, während Federle Unterlagen weiterreichte und berichtete. Dick war der eine zwar, er schob einen ungeheuren Ballon von Bauch vor sich her, aber doof waren sie wohl beide nicht, auch nicht der Dürre lange neben ihm. In einer ersten Besprechung berichteten sie über ihren Erfolg bei der Suche nach den beiden möglichen Tätern. Leider seien diese bis heute nicht aufgetaucht. Die Zeugin sei zuverlässig und sich ziemlich sicher, dass sie die beiden kannte. Sie hatte einige Zeit in der Baufirma der beiden als Sekretärin gearbeitet, hatte dann aber wegen des cholerischen Verhaltens ihres Chefs gekündigt und die Firma gerne hinter sich gelassen. Weitere Umfragen zur Bestätigung der Identität bei Nachbarn und Freunden hatten sie hintangestellt, um die beiden nicht zu warnen. Jetzt übernahm der dünne Kollege den Bericht. Also bei den Männern handelt es sich offenbar um Vater und Sohn. Die Frau des Älteren, also die Mutter des Jüngeren, ist vor einem halben Jahr an einem Schlaganfall gestorben. Seither leben sie zusammen in einer Villa am Ortsrand, betreiben aber noch ein Büro in der Stadtmitte. Ja, genauer gesagt, mischte sich der andere wichtig ein. Die Baufirma Zander hat ihren Sitz in einem der drei Hochhäuser in der Innenstadt. Villa und Geschäftsräume stehen seit Tagen leer. Keiner ist zu erreichen. Keine Sekretärin, kein Mitarbeiter, kein Bauarbeiter, keine Putzhilfe, niemand. Ja, und wie mein Kollege eben sagte, fuhr der andere fort, Sie betreiben eine Baufirma und wie wir ermittelt haben, waren Sie maßgeblich beteiligt am Rohbau der hiesigen Multifunktionshalle. Das Betongerippe steht immer noch so da, wie es euer Toter hinterlassen hat. Was damit geschieht, wissen wir nicht. Das werden wohl wieder die Steuerzahler ausbaden müssen. Genau wie bei euch in Ulm. Er lachte mit einem tiefen Bass und nickte bestätigend mit dem Kopf. Wir haben uns auch diskret umgehört und es wurden mehrfach Vermutungen geäußert, dass die Firma der Herren Zander durch die Insolvenz des Herrn Bader an den Rand des Zusammenbruchs getrieben wurde. Das sind wir aber gerade noch am Ermitteln. Möglicherweise könnte das als Motiv in Frage kommen. Morgen Vormittag haben wir einen Termin beim hiesigen Finanzamt. Nachdem sie sich noch längere Zeit über die Ermittlungen hier und dort ausgetauscht hatten, fragte Federle nach einer Unterkunft und ob die Kollegen irgendwo für sie reserviert hätten. Das war leider nicht der Fall, aber sie empfahlen den beiden ein ruhiges kleines Hotel Garni in der Fußgängerzone. Ab 8 Uhr sei dort tote Hose, wie man so schön sage, und sie würden höchstens frühmorgens von den anliefernden Firmenwagen gestört. Wer weiß, meinte er Augenzwinker zu Federle, vielleicht ist die Nacht ja kürzer als erwartet. Und zu Kiki gewandt fügte er freundlich lächelnd hinzu, aber vielleicht sind wir dann auch schon frisch und munter unterwegs, wenn unsere beiden Verdächtigen belieben aufzutauchen und wir sie heute Nacht irgendwo zu fassen kriegen. Diese Möglichkeit sollte wohl die augenzwinkernde Empfehlung an Federle wieder ausgleichen. Dann empfahlen sie ihnen einige Lokale, in denen sie gut essen könnten und verabredeten sich für den nächsten Morgen. Vor der Türe bewunderten sie noch Federles roten Porsche und tauschten einige wichtige Daten bezüglich Baujahr und Schnelligkeit aus. Sie wunderten sich ein wenig, dass Federle den Wagen für eine Dienstfahrt benutzen durfte. Er würde das auf keinen Fall erlauben, auch nicht, wenn Not am Mann sei, meinte der mit dem dicken Bauch, womit er noch einmal seinen Rang als Chef der Truppe betonte. Das Hotel war nicht ausgebucht. Kiki hatte mit ihrem Mobiltelefon angerufen und zwei Zimmer bestellt. »Wieso denn zwei?«, fragte Fritzi enttäuscht. »Würde uns nicht auch eines reichen? Wir könnten doch Reisekosten sparen oder eine Suite mieten.« Kiki schaute ihn nur amüsiert an und ging nicht auf seinen Vorschlag ein. Sie lotste ihn durch die Stadt zur Tiefgarage an der rückwärtigen Zufahrt. Wenigstens hatte er keinen Navi in diesem roten Schlitten eingebaut. Es fiel Kiki erst jetzt auf, dass keine nervige Frauenstimme ihre Fahrt gestört hatte. »Na ja«, dachte sie, »er fährt ja auch gerne Rad, so wie ich, und liebt die Oper. Was will ich mehr?« Die beiden gebuchten Zimmer im Hotel lagen dann doch im gleichen Stockwerk und auch noch nebeneinander. Es existiert leider keine Verbindungstüre, rief Federle aus seinem Zimmer zu Kiki hinüber, als er seine Unterkunft inspiziert hatte. Neugierig fragend, wie ist es bei dir, schaute er schon einen Augenblick später zu Kiki hinein. Mit der Bemerkung, ich muss mich jetzt ein wenig ausruhen, dann klopfe ich bei dir und wir gehen etwas essen, drängte sie ihn aus der Türe.
Tod in Ulm, der Kriminalroman von Adi Hübel, gesprochen von der Autorin selbst. Episoden laufen jeden Dienstag und Freitag um 10.30 Uhr bei Radio Free FM und im Netz zum Nachhören auf freefm.de. Produktion und Schnitt Dominik Köstler. Free.